Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Sendereihe Lebenshilfe. Es begrüßt Sie heute Morgen Dominik Miller. Im Jahr 1998, da lief in den Kinos der wirklich sehenswerte Science-Fiction-Thriller Gattaca mit ganz großem Erfolg. Darin wird eine Zukunft beschrieben, in der Menschen ganz überwiegend über Genmanipulation optimiert zur Welt kommen. Jenen Menschen, die natürlich geboren wurden und Defekte wie Kurzsichtigkeit oder die Möglichkeit eines späteren Herzfehlers aufweisen, jenen Menschen ist der Zugang zu beruflichem Erfolg oder privater Entfaltung von der Gesellschaft verwehrt. Das war Science Fiction im Jahr 1998. Im Juni 2019, da soll es dem chinesischen Forscher He Yangkui gelungen sein, die Gene von zwei Embryos so zu manipulieren, dass sie vor AIDS geschützt sind. Das mediale Entsetzen über die Möglichkeit der Erzeugung von Menschen nach Maß, das war entsprechend groß. Was gestern Fiktion war, das wird Wirklichkeit und das schneller, als wir denken. Heute bietet die sogenannte Pränataldiagnostik zwar nicht die Möglichkeit, Gene zu manipulieren, das ist was ganz anderes, wohl aber bietet diese vorgeburtliche Untersuchung von Föten im Mutterleib die wirklich fantastische Möglichkeit, zum Beispiel Fehlbildungen oder Krankheiten ganz frühzeitig zu erkennen. So können zum Beispiel Herzfehler des Embryos noch vor der Geburt erkannt und manchmal sogar im Mutterleib operiert werden. Dazu gibt es ganz fantastische Bilder im Internet. Da glaubt man, das ist wirklich der Wahnsinn, ein Kind im Mutterleib zu operieren und ihm zu helfen. Aber seit vielen Jahren sind Tests auf dem Markt, mit denen es zum Beispiel möglich ist, über eine Blutprobe der Mutter ganz einfach festzustellen, ob das Kind im Mutterleib zum Beispiel das Down-Syndrom aufweist oder nicht. Und Fakt ist, dass 99% der Embryos, bei denen das Down-Syndrom vermutet oder festgestellt wird, dass die abgetrieben werden. Die Pränataldiagnostik, die kann also auch zur Selektion verwendet werden. Wir sprechen dann von selektiver PND. Zugeschaltet ist uns jetzt Mechthild Löhr. Sie ist die Bundesvorsitzende der Christdemokraten für das Leben, kurz CDL. Die CDL, die setzt sich für das Lebensrecht von ungeborenen Kindern und Alten ein. Und dazu sucht die CDL die Nähe der Politik und auch die unserer Abgeordneten, die wir gewählt haben, um dem Lebensrecht im Bundestag Gehör zu verschaffen. Herzlich willkommen in der Lebenshilfe, Frau Löhr. Schön, dass Sie sich heute Morgen Zeit für uns nehmen.
Guten Morgen, Herr Miller, habe ich sehr gern gemacht, weil das Thema natürlich mir auch sehr am Herzen ist.
Frau Löhr, sehe ich denn das richtig, dass die CDL sowas wie Lobbyisten für das Lebensrecht sind?
Also das finde ich eine sehr schöne Formulierung, die kannte ich bisher noch nicht, die werde ich direkt übernehmen. Aber wir versuchen tatsächlich eine Lobby zu sein oder die Lobby mit zu vergrößern. Gott sei Dank haben wir ja auch viele Bündnisgefährten. Wenn ich allein an den Bundesverband Lebensrecht denke, wo ich im Vorstand mitarbeiten darf, wo wir den Marsch fürs Leben in Berlin jedes Jahr organisieren. Also es gibt viele Mitstreiter und ich darf direkt auch, nachdem Sie zu Recht viele schon kritische Punkte aufgezeigt haben, sagen, dass diese Bewegung auch wächst. Das ist die Lebensschutzbewegung, die ja auch von vielen aus anderen weltanschaulichen Bereichen sehr kritisch gesehen wird. Die Lebensschutzbewegung wächst eben und nicht nur in Deutschland, auch international, in Amerika besonders eindrücklich. Und dazu gehören wir. Wir alle bilden eine Lobby für das Leben und ich hoffe, dass auch kirchlicherseits man sich als Lobby für das Leben versteht. Und so sehe ich da vor allen Dingen auch den Auftrag an die Kirche.
Frau Löhr, wie kann ich mir denn, ich habe es vorhin ganz kurz angerissen, wie kann ich mir denn die Arbeit der Christdemokraten für das Leben vorstellen? Ganz kurz.
Ja, also was wir versuchen eben Aufklärung in zwei Richtungen zu betreiben. Das eine ist eben, was Sie schon angesprochen haben, die Politiker. Nicht nur, dass wir immer wieder neue Abgeordneten auf Bundes- und Landesebene haben, die mit dem Thema noch gar keine Berührung haben. Das ist für die meisten ein Thema unter vielen. Besonders ansprechbar sind für uns natürlich die Christdemokraten. Wir sind auch von Christdemokraten Mitte der 80er Jahre gegründet worden. Hubert Hüppe ist da sehr lange namhafter Vertreter im Parlament gewesen. Norbert Geis und andere werden sich erinnern. Die Gräfin Westphalen, meine Vorgängerin, hat die CDL aufgebaut und daraus ein sehr lebendige Organisation schon gemacht. Und ich darf das seit fast 18 Jahren weiterführen. Und wir machen Veranstaltungen sowohl für Politiker, wir machen Abgeordnetenfrühstücke, wir versuchen die Politiker mit Mailings, mit Einladungen, mit Arbeitspapieren, mit Argumenten, mit Positionspapieren, aber auch mit Wissenschaftlern in Kontakt zu bringen. Das ist die eine Seite. Das andere ist, Politiker tun ja nur das, was die Bürger ihnen auch als interessant signalisieren. Sie sind natürlich auch abhängig davon, dass die Bürger da einen Resonanzboden bilden oder überhaupt auch Druck machen. Und deswegen wenden wir uns natürlich auch an nicht nur CDU-CSU-Mitglieder, das wäre ja viel zu wenig, sondern überhaupt an Bürger, die zu ihren Abgeordneten hingehen oder die mit den Abgeordneten Kontakt aufnehmen und die wir auch versuchen zu informieren, was sie tun können und was sie vielleicht auch wissen sollten, was Politik alles übersieht und was man verändern muss in unserer Gesellschaft. Und wir haben einen ganz klaren Fokus auf Recht auf Leben. Das ist unser Interessenfokus. Und wenn ich denke, wie der Umweltschutz reüssiert ist, den früher nur die Grünen gemacht haben und heute schreibt sich jedes Unternehmen das auf die Fahne. Wenn wir also so etwas für den Lebensschutz erreichen, dann wären meine Träume erfüllt.
Das heißt also, unsere Sendung dient auch dazu, dass die Hörerinnen und Hörer jetzt mehr zum Beispiel eben über das Thema der Pränataldiagnostik erfahren, um dann vielleicht ihre Abgeordneten anzurufen und zu sagen, horch mal, was ich da gehört habe, sag mal, stimmt es wirklich und wie stehst denn du dazu?
Ja, also das ist ein ganz wichtiger Punkt unserer Arbeit. Aufklärungskampagnen, die so stark sind, dass die Politiker Post bekommen, angesprochen werden, weil Politik bewegt sich eben nur entweder durch Einfluss von Medien. Und wir wissen ja alle, dass die Medien nicht sehr lebensschutzfreundlich sind. Das ist da eine fette Lobby für Abtreibung und ausschließlich für die Interessen der Familienplanung durch Abtreibung gibt. Das ist sehr, sehr stark. Und wir versuchen eben mit anderen zusammen ein Gegengewicht zu bilden und die Schönheit des Lebens, die Kostbarkeit des Lebens aufzuzeigen und dann auch fit zu machen mit Argumenten. Die findet man bei uns im Internet. Wir machen Jugendakademien, wir machen Medienakademien. Wir bereiten Gesetzesinitiativen selber auch vor mit Wissenschaftlern. Wir arbeiten viel mit Wissenschaftlern zusammen. Wir bereiten Fachtagungen mit Experten vor. Also das ist wirklich, wir haben eine Jugendorganisation. Wir haben einen wöchentlichen Newsletter, mit dem man kostenlos abonnieren kann, mit sehr vielen Highlights immer und so, dass man immer auf dem neuesten Stand ist, wenn man das möchte. Und ich glaube, diese Aufklärungsarbeit, die macht leider die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung nicht. Also wir sind da wirklich eine Grassroot-Bewegung, eine Bürgerbewegung und so verstehen wir uns auch.
Also richtig professionell aufgezogen, eine Lobbyarbeit im Bundestag und Leute informieren, die Leute wachrütteln. Und da sind wir jetzt auch mittendrin, Frau Löhr. Ja. Unser Thema ja heute in der Lebenshilfe, da geht es um Schwangerschaft und Pränataldiagnostik, kurz PND. Jetzt mal für alle Nichtmediziner unter uns, wie funktioniert denn eigentlich die Pränataldiagnostik im Prinzip?
Also es gibt in der Pränataldiagnostik immer mehr Methoden. Und vielleicht sollten wir noch mal einen Schritt, bevor wir auf die Methode gehen oder die verschiedenen Methoden zurückgehen, wie das Ganze denn angefangen hat. Ja?
Okay. Ja.
Es hat angefangen mit dem Gedanken, der eigentlich für die Menschheitsgeschichte zwar verständlich ist, aber doch sehr neu ist. Sie haben das in dem Film Gattaca, den ich auch gesehen habe, den man heute unbedingt noch sehen muss. Der ist wirklich faszinierend gedreht. Ein echter Klassiker. Der Anspruch, der sich entwickelt hat, so in den 90er Jahren, muss man erst sagen, so neu ist das eigentlich, ist, dass Eltern haben ein Recht auf ein gesundes Kind. Das steht dahinter. Wenn man sich das mal aus christlicher Perspektive betrachtet, überhaupt unter dem Aspekt Menschenrechte, ist das ein absurder Gedanke. Das ist so, als ob ich sagen würde, ich habe das Recht auf eine glückliche Ehe, ja, ich habe das Recht auf einen bestimmten IQ, ich habe überhaupt kein Recht auf Gesundheit in dem Sinne, dass mir der Staat Gesundheit garantieren kann. Ein Recht auf ein gesundes Kind, das ist der Anspruch, der in vielen Köpfen sich in den letzten 20, 30 Jahren festgesetzt hat. Und man beachtet nicht, es wird auch, weil es ein Riesengeschäft ist, das sich da entwickelt hat, es wird nicht darauf hingewiesen, dass die meisten Menschen ihre Behinderungen sowieso nach der Geburt entwickeln, sondern die
Autounfall
meisten,
oder Krankheit,
genau,
oder sonst,
ja,
was.
Ich sage es jetzt mal ganz drastisch. Jedes gesunde Baby kann in der Woche nach der Geburt von der Wickelkommode rollen und sich lebensgefährlich verletzen und Behinderung für sein Leben haben. Also wir sind als Menschen vulnerabel, wie man das so schön sagt. Wir sind total verletzlich. Jeder von uns trägt Krankheitsgene in sich. Wir haben alle in unserem Genom mehrere hundert Anlagen von, sagen wir mal zum Beispiel, Brustkrebsgen. Ja? Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich an Brustkrebs erkranke, liegt bei x Prozent. Je höher in der Familie das schon mal war, desto höher liegt sie. Aber das heißt überhaupt nicht, dass es bei mir auftritt, selbst wenn ich eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit
habe. Es ist nur eine Wahrscheinlichkeit.
Weil, ja, es ist einfach eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und wir haben ein sehr komplexes Genom, das heißt hunderte von Krankheitspotenzialen schlummern in uns. Und dann kommt eben noch unser Lebensstil dazu. Jemand, der raucht, jemand, der trinkt, jemand, der vielleicht zu viel Kalorien zu sich nimmt, hat wiederum höhere Risiken und, und. Aber was tut man? Und das ist ja unser Thema heute. Man konzentriert sich darauf, weil das eben die Urangst ist. Ich kriege ein krankes Kind. Das ist eine sehr tiefgehende Angst und ich muss damit fertig werden. Die Menschheit hat immer akzeptiert, dass das so ist. Aber schon die Römer und leider auch andere Kulturen haben Kinder mit Behinderung oder wissen es bis heute in anderen Kulturen auch. Die werden zum Beispiel Albinos werden in manchen Stämmen in Afrika bis heute als verhext oder werden also hinter verschlossenen Türen gehalten, weil sie eben nicht gezeigt werden dürfen, weil sie Unglück bringen über das Dorf und so weiter. Also das ist eine alte menschliche Angst, dass das Kind krank sein könnte. Und in Zeiten, in denen wir leben, in denen der perfekte Mensch im Internet herum und auf unseren Handys jede Sekunde zu sehen ist, will man halt, wenn man schon nur wenige Kinder hat und vielleicht auch nur eins und das auch sehr spät, soll dieses Kind dann bitteschön auch gesund sein. Ein behindertes Kind, das ist heute mehr oder weniger so ein Grundrauschen in unserer Gesellschaft, ist für die Eltern unzumutbar. Wenn das so ist, habe ich natürlich, das ist ja der Gedankensprung, das Recht und die Pflicht, bald sind wir ja schon bei einer Pflicht, vor der Geburt in den 9 Monaten möglichst früh, möglichst schnell herauszufinden, was könnte denn dieses Kind vielleicht mal haben.
Sozusagen die Kristallkugel schon mal befragen.
Genau. Ja, dass das die Gesundheit des Menschen später nicht herstellt und nicht garantiert, also das, sondern man möchte optimale Startbedingungen. Zu optimalen Startbedingungen gehören natürlich auch gute elterliche, familiäre Verhältnisse, aber darüber wird sehr wenig geredet. Ja? Also es geht um die genetischen Verhältnisse. Und da schaut man nun ganz genau hin. Und jetzt fangen wir doch mal an, wenn wir die Zeit in dieser Sendung mal haben, die verschiedenen Testformen durchzugehen. Und zwar unter dem Aspekt, wann finden die statt. Und damit wir die hintereinander, damit die Zuhörer auch verstehen, wie die Dramatik zugenommen hat, fangen wir vielleicht mit dem ersten Test einmal an, den es heute gibt.
Ja, bitte.
Den frühesten Test. Der früheste Test, den Sie ganz kurz angesprochen haben, ist dieser nicht-invasive Bluttest. NIPT heißt er. Das ist ein Test, den gibt es erst seit 2012 in Deutschland. Daran sehen Sie auch, wie alarmierend schnell die Entwicklung ist. Da ist der zugelassen worden. Übrigens von einer grünen Regierungsdirektorin in Freiburg. Das ist einfach ein Medizintest. Und der ist in ganz Deutschland zugelassen. Und der zeigt, wie gefährlich schnell so eine Entwicklung geht. Bekannt ist er unter dem Begriff Trainertest. Das ist so der Marktführer. Ja? Dieser Trainertest, nennen wir ihn jetzt einfach mal so, dieser Bluttest, wird bei der Schwangeren gemacht. Und bei der Schwangeren wird untersucht, ab der 8., 9. Woche geht das, welches Genom hat das Kind. Dazu wird das Blut der Schwangeren abgezapft, kommt zu dieser Firma, die Firma untersucht das im Labor, riesige Datenmengen werden ausgewertet und das Ergebnis ist, erstens, es wird ein Mädchen oder ein Junge, also Geschlechtsfeststellung. Das ist in Ländern, wo Geschlechtsselektion üblich ist, schon eine ganz gefährliche Geschichte, wie Sie sich vorstellen können. Ja? Dieser Test wird ja weltweit verkauft. Oder es wird festgestellt, das Kind hat Trisomie 21, Trisomie 18, Trisomie 13, Turner-Syndrom und. Dieser Test ist in der Lage, Dutzende, eigentlich fast alle, wie wir inzwischen wissen, alle genetischen Veränderungen, Abweichungen zu identifizieren. Und was hat man jetzt gemacht? Die Politik hat das gesehen, der Test kostete am Anfang 600 €. Jetzt kostet dieser Test noch, sagen wir mal, 150 Euro. Und die Krankenkassen haben natürlich festgestellt, das ist ja eine wunderbare Sache, wenn wir frühzeitig schon vor dem Ende des dritten Monats feststellen lassen, auf unsere Kosten, dass das Kind vielleicht eine Auffälligkeit hat und wahrscheinlich dies oder jenes. Trisomie 21 steht da nur als Statthalter, weil es eine Behinderung ist, vor der die Menschen besonders Angst haben, obwohl das ja die fröhlichsten Menschen der Welt sind. Was ja. Ja. Also man hat eben festgestellt, die Behandlung dieser Behinderten kostet ja sehr viel Geld. Wenn wir das frühzeitig feststellen und die Frauen ja und die Männer sowieso das auch nicht wollen, dass ein Kind mit diesen besonderen Eigenschaften geboren wird, dann stellen wir das doch früh fest und bezahlen das. Das wird also heute größtenteils von der Krankenkasse bezahlt. Und bis Ende dieses Jahres, so ist es jetzt geplant in Berlin und auch entschieden, soll das quasi allen Frauen, die schwanger sind, angeboten werden. Dann wird dieser Test von 700.000 Frauen potenziell gemacht. Es werden nicht alle wissen. Also, aber ein paar hunderttausend Frauen werden das machen. Das heißt, es werden sehr viele Fehldiagnosen vorkommen und es werden immer mehr Krankheiten diagnostiziert. Der Test kann inzwischen, gibt es neuere Verfahren, auch schon Mukoviszidose und andere Dinge. Also im Grunde genommen können Sie das komplette Genom mit dieser Methodik auslesen. Ist nur sehr teuer. Deswegen bietet man nur diese hauptinteressanten und die Menschen mehr besorgenden Krankheiten in der Diagnostik an. Alles andere wäre zu teuer, aber es geht. Und dann, was kommt dann, wenn die Diagnose erfolgt ist? Dann wird die Frau informiert. Also mit der und der Wahrscheinlichkeit, bei Trisomie 21 ist sie sehr hoch, jetzt sagen wir mal 98%iger oder wie viel Wahrscheinlichkeit hat ihr Kind diese Belastung, diese Genveränderung. Und die meisten Frauen werden sofort unter Druck gesetzt, von ihren Partnern, von den Familien, bist du wahnsinnig, ja, kannst du auch niemanden zumuten, willst du dein Leben ruinieren. Und dann kommt dieser Automatismus, von dem Sie schon gesprochen haben. Und dann kommt der Weg in die Abtreibung, und zwar ohne Beratung. Bis zum Ende des dritten Monats ist ja eine Beratung noch nur ganz kurz. Man muss sich nur den Schein holen. In 5 Minuten ist man draußen und die haben auch kein Recht, da irgendwie nach Gründen zu fragen. Und dann nimmt die Frau in der Regel die Abtreibung vor.
Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Heute unser Thema Schwangerschaft und Pränataldiagnostik. Wir sind mitten im Gespräch mit Mechthild Löhr. Sie ist die Bundesvorsitzende der Christdemokraten für das Leben. Wir machen an dieser Stelle eine kurze Musikpause. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Heute unser Thema Schwangerschaft und Pränataldiagnostik, kurz PND. Zugeschaltet ist uns Mechthild Löhr. Sie ist die Bundesvorsitzende der Christdemokraten für das Leben. Frau Löhr hat uns gerade einige Verfahren vorgestellt, mit denen eben vor der Geburt bereits im Mutterleib über Bluttests beispielsweise vorab festgestellt werden kann, ob die Kinder vielleicht später eine Behinderung haben werden, wobei dies allerdings immer nur Wahrscheinlichkeiten sind. Mit absoluter Sicherheit kann man das nicht machen und dass sowas in der Regel auch in manchen Ländern, beispielsweise wo die Geburt von Mädchen nicht gewünscht ist, dass sowas dann zu einer sogenannten Selektion führt. Die Embryonen werden verworfen. Frau Löhr, habe ich das soweit richtig zusammengefasst?
Sehr schön, vielen Dank. Ja, also ich glaube, der Grundgedanke war eben, dass viele heute akzeptiert haben, dass Kinder, die behindert sind, womöglich oder möglicherweise behindert sind, für die Eltern, für die Gesellschaft nicht mehr zumutbar sind. Und das ist dieser große Angriff auf den Menschen, der eben nicht dem Idealtyp entspricht oder den Erwartungen. Und das ist halt das Gefährliche, dass sich das in vielen Köpfen sehr, sehr eingenistet hat, dass man Menschen nur unter bestimmten Bedingungen akzeptiert.
Jetzt, ja, wie sieht es denn, ich meine, Frau Löhr, da wird es mir ja richtig heiß und kalt, wenn Sie das erzählen. Weil, ja. Was bedeutet denn das jetzt für den Menschen, der jetzt krank ist, der jetzt halt eine unheilbare Krankheit hat oder der Alzheimer hat und nicht mehr bei sich ist? Was ist mit dem?
Ja, vielleicht haben Sie den Satz, also wenn Sie nicht in christlichen Kreisen sind, haben Sie bestimmt schon öfter den Satz gehört, dieses Leben lohnt sich nicht mehr.
Und die Antwort, die wir leider in vielen Gesellschaften jetzt schon sehen, im europäischen Umfeld und in Amerika, in einigen Bundesstaaten, ist eben, dass man dann auch wirklich Euthanasie anbietet. In Deutschland nennt man das Sterbehilfe, in anderen Ländern nennt man das Euthanasia, ganz offen. Das tun wir hier nicht. Und dass man zum Beispiel eben in Belgien den ganz klaren Umkehrschluss, es wird eben auch behinderten Kindern oder Kindern nach der Geburt schon Sterbehilfe gewährt. Ja, das ist die logische Konsequenz, die wir in Deutschland versuchen müssen aufzuhalten. Soweit sind wir noch nicht. Wir haben hier noch eine etwas höhere Sensibilität. Aber wenn wir auf den Lebensanfang schauen, wenn da moralische Dämme erst einmal gebrochen sind und das Recht sich dem auch angepasst hat, dass nicht jedes Leben sich lohnt, dass es nicht bei jedem Menschen gut ist, dass er lebt.
Halt, da muss ich einhaken. Ja. Sie sagten gerade, das Recht hat sich angepasst. Ist denn Recht nicht Recht?
Ja, also Sie erinnern sich an den grandiosen Ausdruck von Johannes Paul II., dass es auch eine Kultur des Todes gibt.
Ja.
Und Sie erinnern sich vielleicht auch an die Rede von Papst Benedikt im Bundestag, der den Bundestag 2011 eindringlichst gewarnt hat, das Recht auf Leben zu achten. Und er hat es an einer Stelle gemacht, wo dann später die PED verabschiedet wurde. Also man muss sagen, das Recht auf Leben ist in unserem Land extrem gefährdet. Sie und vielleicht auch manche Ihrer Hörer wissen ja, dass der Staat hier die meisten Abtreibungen sogar bezahlt, dass wir fast 100.000 Abtreibungen haben, von denen 80.000 bis 90.000 vom Staat via Krankenkasse refinanziert werden. Das heißt, der Sündenfall, wenn ich das mal so sagen darf, der Rechtsprechung, hat natürlich viel früher angefangen. Es wurde in den letzten 2 Jahren viel über Paragraph 219 Werbung für Abtreibung gesprochen.
Ja.
Und viele meinten, und wir haben das auch, wir haben sehr dafür gekämpft, dass wenigstens die Werbung für Abtreibung verboten bleibt. Das ist bisher geglückt, aber es gibt natürlich zunehmend Informationen, wer Abtreibung macht. Es gibt diese Ärztelisten im Internet jetzt, wo jeder gucken kann, welcher Arzt denn wo das anbietet. Aber noch davor liegt etwas, was die Menschen und ihr moralisches Verständnis sehr korrumpiert hat, nämlich der Paragraph 218, den viele jetzt auch abschaffen wollen. Die Grünen, die Linken, die Roten, wenn ich das mal so.
Also der Paragraph 218, der sozusagen Abtreibung nicht verbietet, aber straffrei stellt.
Straffrei stellt. Der enthält einen Passus, den viele übersehen haben, nämlich, dass eine Abtreibung erst relevant ist nach der Einnistung. Also vorher gilt laut Paragraph 218 das Kind jetzt nicht als eigener Rechtsträger. Also eine Abtreibung bezieht sich eben auf ein Kind, ein Embryo nach der Einnistung. Und je früher wir heute mit Instrumenten greifen können. Und viele sagen, freut euch doch, wenn wir mit der Pränataldiagnostik heute so früh schon erkennen können, dass da möglicherweise eine Krankheit vorliegt, dann können wir doch das ist doch viel besser, das Kind kann dann viel früher abgetrieben werden und das ist für beide nicht so belastend. Also das Kind empfindet noch keinen Schmerz und die Mutter ist auch nicht so belastet. Oder das sind doch nur Zellen, in dieser Phase ist das doch noch gar kein Kind. Ja, es gibt eben Ärzte wie die Frau Hähnel, die ja viele inzwischen kennengelernt haben.
Frau Hähnel ist die Ärztin, die diese Änderung des Paragraph 219 genau, angeschuckt hat, Werbung für Abtreibung.
Hat, genau, die sagt bis heute, sie ist nämlich nur Allgemeinmedizinerin und keine Gynäkologin, das würde kein Mensch beseitigt, sondern befruchtete Zellen, befruchtetes Ei, Schwangerschaftsgewebe wird abgesaugt und so weiter. Es gibt also sehr viele Nebelkerzen, die da heute gezündet werden, um klarzumachen, das, was wir da tun, ist gar kein Unrecht, sondern das Recht setzt erst sehr viel später ein, nämlich wenn es wirklich ein Kind ist. Und ein Kind, das vertreten wirklich auch im Bundestag ernstzunehmende Politiker, ist es im Grunde genommen erst bei der Geburt. Und wir haben in Deutschland, weil Sie sagen, ja, das ist ja schrecklich, wir haben in Deutschland das Recht auf Abtreibung bis zur Geburt. Das nennen wir Spätabtreibung, das erlaubt dieser Staat. Das ist Paragraph 218, der zweite Absatz. Da ist es so, dass die, wenn das Leben der Mutter bedroht ist, de facto belastet, dass die Mutter zum Beispiel sagt, ich kann mit der Behinderung dieses Kindes nicht leben, ich bin depressiv geworden, weil ich das weiß, oder die Schwangerschaft belastet mich so, dass ich Depressionen bekommen habe, dann hat sie das Recht, bis zur Geburt abzutreiben. Und all diese einzelnen Maßnahmen haben in den letzten 20, 30 Jahren dazu geführt, dass bei vielen Frauen in den Beratungsstellen, in vielen Beratungsstellen, ja leider sogar bei der evangelischen Kirche und bei vielen Politikern der Eindruck erweckt wird in unserer Gesellschaft, in den Medien sowieso, es gibt ein Recht auf Abtreibung auf der einen Seite. Jede Frau kann abtreiben bis zur Geburt, wenn sie diese Schwangerschaft nicht möchte. Es wird auch nicht gesprochen, dass sie dieses Kind nicht möchte, sondern diese Schwangerschaft nicht möchte. Und auf der anderen Seite gibt es etwas ganz anderes, ein Recht auf ein gesundes Kind. Ja, und diese beiden Stränge führen zusammen zu einem Aushebeln des Lebensrechts des ungeborenen Kindes. Und diese Entwicklung ist einfach da. Und wir als Christen leben ja in dieser Zeit. Gott hat uns in diese Zeit gestellt, sein Evangelium jetzt heute zu verkünden und den Wert jedes menschlichen Lebens heute den Gesetzgebern in Erinnerung zu rufen, aber auch unseren Familien, den Menschen, mit denen wir reden. Und dem müssen wir ins Auge sehen. Das ist eine große Herausforderung.
Also Frau Löhr, dann verstehe ich das richtig, dass es nicht nur eine medizinische Geschichte ist, die da abgeht, so nach dem Motto, ja, das und das ist jetzt möglich und das tun wir dann, sondern es ist wirklich vor allem auch eine gesellschaftlich-geistliche Geschichte. Mhm. Wie wird unser Denken verändert im Lauf der Zeit und dass dann auf einmal andere Wörter verwendet werden, Schwangerschaftsgewebe und so weiter und eben auch, was Sie sagen, dass wir auf einmal meinen, wir hätten das Recht auf ein Kind. Ich denke nur, wir haben ja hier unser Studio in München und da steht die Theatinerkirche. Und die Theatinerkirche ist eine Votivkirche. Das heißt, es ist eine Kirche, die zum Dank für ein erhörtes Gebet errichtet wurde. Und jetzt bin ich ganz schlecht in Geschichte. Ich weiß nicht, welches Königspaar das war. Aber die schöne Theatinerkirche in München wurde errichtet, weil die Gebete eines bayerischen Königspaares nach einem Kind erhört worden sind.
Ja, also das ist ein schönes Beispiel. Wir als Christen haben ja von der jüdischen Tradition her, wir haben ja Weihnachten gerade erst hinter uns, ja, und sind noch ein bisschen in weihnachtlicher Nachfreude. Wir haben ja als Christen, das gibt mir auch die Kraft und vielen anderen im Lebensschuss auch wirklich jeden Tag diese Debatten zu führen und das auch auszuhalten, weil wir sehen ja, Gott liebt das Leben und wir stehen für eine Kultur des Lebens und natürlich sind wir als Christen auch voller Zuversicht, Gott lässt kein Leben, das er jemals geschaffen hat, ins Nichts fallen. Das heißt also auch die Kinder, die abgetrieben werden, die ihres Lebens beraubt werden, sind natürlich von Gott nicht aufgegeben. Ihre Seelen sind bei Gott. Also das ist die Kirche gibt uns da eine große Hoffnung mit. Und wenn ich dran denke, wie das Alte Testament bis hin zum Neuen Testament geprägt ist von der Freude und Dankbarkeit, wenn ein Mensch geboren wird, ja, wie Isaak, ein Stichwort, Johannes, ja, Frauen, die unfruchtbar waren, deren Gebet erhört worden sind und die dann in hohem Alter schwanger geworden sind, diese beeindrucksvollen Geschichten. Und das Interessante ist ja, wenn wir das mal biblisch bedenken, dass unabhängig von der Naturwissenschaft, die natürlich hier noch keine Rolle spielte, wir als Christen ja wissen, dass Gott einen Menschen wirklich im Moment der Zeugung schafft. Wenn Sie das Gespräch Gottes mit Abraham in Erinnerung rufen, ja, da wird gesagt, du wirst einen Sohn haben. Das gleiche bei Johannes, ja, du wirst einen Sohn bekommen. Das heißt, bei Maria, der Moment der Empfängnis, ab dem Moment sprechen wir als Christen natürlich schon von der frohen Erwartung und so weiter. Und das immunisiert uns, glaube ich, auch in dieser Zeit etwas dagegen, dass das relativiert wird. Weil wir feiern den Beginn, wo ein menschliches Leben beginnt, ja während des Kirchenjahres immer wieder. Und wir können diese Kostbarkeit, das ist ja eine sehr positive Botschaft, die können wir durch diese Ermutigung eigentlich immer wieder auch in die Politik oder in unser Umfeld tragen. Also wir bilden da inzwischen als Christen wirklich Antipoden. Ist vielleicht auch kein Zufall, dass die Lebensrechtsbewegung international wirklich von Christen getragen wird. Die gleichzeitig auch Bürger sind, die ein Menschenrecht verteidigen. Und das ist eine wunderbare Chance, dass wir das als Christen auf diese Weise tun können. Wir können den Glauben bezeugen durch den Lebensschutz und wir können gleichzeitig auch, sagen wir mal, als Bürger wirklich Menschenrechte vertreten von Anfang an für jeden. Und das empfinde ich als sehr, sehr schön und sehr wichtig, dass wir das mit dieser Arbeit machen können und auch machen müssen, finde ich.
Das ist was Wichtiges, dass Sie da sagen, dass wir als Christen ja auch Bürger sind eines Landes. Wir sind Wähler. Wir können auch selber gewählt werden, uns wählen lassen. Also wir können da schon auch als Christen politisch, gesellschaftlich noch aktiver werden, als wir es sind.
Ja.
Also das Ganze ist auch ein geistlicher Kampf, kann man so sagen, dass hier wirklich die Struktur, die Denke einer Gesellschaft sich langsam aber sicher eben zur Kultur des Todes mehr und mehr wandelt. Also Johannes Paul II. Zitierend. Und dass das eine Entwicklung ist, die es aufzuhalten gilt.
Ja, und man muss auch eins sagen, der Staat hat sich ja selber verpflichtet, die Würde des Menschen zu schützen, das ist Artikel 1, und das Recht auf Leben zu schützen, Artikel 2. Und es ist ganz einfach zu sagen, wir sind der festen Überzeugung, das Bundesverfassungsgericht und der Europäische Gerichtshof bestätigen das auch in ihrer Rechtsprechung bisher, dass das Lebensrecht auch für die Ungeborenen genauso gelten muss wie für die Geborenen.
Ja, aber Moment mal, Frau Löhr, aber die Fakten sind doch anders.
Ja, aber wissen Sie, das ist wie mit der Verpflichtung zum Frieden.
Ja.
Die Staaten sind natürlich zum Frieden verpflichtet und überall gibt es Krieg. Ja. Trotzdem, oder die meisten Menschen wollen heiraten, trotzdem gibt es viele Scheidungen. Ja. Die Unfähigkeit, ein Recht einzuhalten, immer einzuhalten, exkulpiert nicht davon, dafür zu kämpfen, dass es immer eingehalten wird. Ja, also das ist auch kein Ideal, sondern das ist eine hohe Pflicht. Und wenn man diese Pflicht verletzt, dann müssen wir daran erinnern oder darauf aufmerksam machen und notfalls auch prozessieren. Wir prozessieren ja sogar manchmal oder machen Protestaktionen tatsächlich auch vom Bundestag oder vor der Firma, die diesen Test, von dem ich vorhin sprach, produziert. Mhm. Da protestieren wir jedes Jahr und vor der Firma direkt, damit die das auch wissen. Und wir müssen natürlich, wir als Christen dürfen auch das Gebet nicht vergessen als Kraft, ja. Und wir haben die Pflicht und die Resignation ist keine christliche Tugend. Natürlich gibt es dieses Unrecht, aber das bleibt ein Unrecht. Und solange es Menschen gibt, die sagen, dass es ein Unrecht ist, kann das auch nicht behaupten, Recht für alle zu sein. Also wir haben da eine ganz wichtige Wächterfunktion. Ja, mhm. Und wenn der Staat mal schwach ist, und unsere Gesellschaft ist das sehr, sehr schwach geworden in diesem Punkt, und die ersten 9 Monate zur Disposition stellt, dann müssen wir da, wo wir das können, und es gibt viele Möglichkeiten, wir sind ja Millionen von Christen in diesem Land, wenn wir davon Gebrauch machen, dann hört Politik schon hin. Ja, aber wenn wir schweigende Christen sind, ich meine, bedenken Sie, wir haben immer noch über 50 Millionen Christen in diesem Land, ja. Also das ist eigentlich ganz respektabel, aber Christen müssen es auch ernst nehmen, ihren Auftrag.
Christen müssen ihren Auftrag ernst nehmen, das sagt Mechthild Löhr. Sie ist die Bundesvorsitzende der Christdemokraten für das Leben. Unser Thema heute Schwangerschaft und Pränataldiagnostik. Die schon länger zugeschaltet haben, die merken, es geht nicht nur um die Pränataldiagnostik, es geht hier auch konkret um Lebensschutz, Lebensrecht, auch um das bereits Geborene, das alte Leben. Frau Löhr, der Staat hat sozusagen per Grundgesetz die Aufgabe, die Schwachen zu schützen, das Leben zu schützen, weil unser Staat manchmal eben auch schwach ist, müssen Organisationen wie die Ihren oder auch wir als Bürger den Staat hin und wieder daran erinnern, hallo, du hast per Grundgesetz feine Aufgabe, du musst die Schwachen schützen. Jetzt werden ja aber Gesetze eben erlassen. Sie haben das vorhin gesagt, dass eben solche Früherkennungstests, die eben eine Behinderung oder eine Krankheit des ungeborenen Kindes bereits im Mutterleib erkennen, dass das von den Kassen bezahlt wird und letztlich auch die Abtreibung bezahlt wird. Wie ist denn das überhaupt vereinbar, sozusagen mit dem Auftrag des Staates, die Schwächsten zu schützen? Da kommt doch der Staat seiner Pflicht nicht nach.
Da kommt der Staat seiner Pflicht nicht nach, das stimmt. Wir können das nur ändern, wenn wir genügend jüngere Politiker finden, die das ändern wollen, oder wenn wir dazu beitragen, dass der Naturschutz, der Klimaschutz und was heute die Menschen so unglaublich bewegt, ja, die Angst um die Zukunft, das ist ja ein Riesenthema, wenn wir es schaffen, klarzumachen, dass dieser Schutz auch dem Menschen dienen muss. Dass es nicht nur darum gehen kann, eine abstrakte Natur, ein abstraktes Klima, Artenschutz, Tierschutz zu machen, sondern dass der Lebensschutz des Menschen, der Schutz des Menschen vor sich selbst, da wo es schiefgelaufen ist, wie beim Umweltschutz ist ja auch viel schiefgelaufen, ja, dass man da sagt, okay, man kann viele stoppen, wir erleben eindrucksvoll im Moment, was man alles bereit ist zu stoppen, dann denke ich, müssen wir Politiker finden, Menschen finden, die durch Bürgerprotest, nicht Friday for Future, sondern von mir aus eben Sunday for Future oder auf jeden Fall Begriffe, Aktionen zu finden, die deutlich machen, dass wir das, dass wir vom Staat verlangen, dass das Leben geschützt wird, das menschliche Leben geschützt wird. Und jüngere Politiker sind da durchaus aufgeschlossen. Viele Alte haben diese ganzen langen Debatten erlebt und sind da auch ein bisschen, haben sich so in ihre Entschuldigungsnischen zurückgezogen. Aber es ist eine sehr positive Botschaft, die wir haben. Und wir sind, ich sage immer, wir sind nicht primär gegen Abtreibung, sondern wir sind vor allen Dingen für das Leben, ja, für das Leben dieses Kindes. Und diese positive Nachricht, da bin ich einfach zutiefst überzeugt, wird sich irgendwann durchsetzen. Wir sehen schon in den Umfragen, dass junge Menschen nach wie vor als Hauptziel haben Familie und Kinder. Das ist geradezu schockierend, sagen manche, ungebrochen. Im Gegenteil, die Zahl der Eheschließungen steigt, die Zahl der Scheidungen sinkt. Es gibt also schon im familiären Umfeld jetzt interessante neuere Entwicklungen in den letzten 3, 4, 5 Jahren, die zeigen, dass da eine Trendwende ist. Und wir sehen, dass bei der jüngeren Generation wirklich eine neue Sensibilität für die Bewahrung der Schöpfung da ist, die Bewahrung des Lebens, ist dann der nächste Schritt, der dann kommen muss, nämlich die Bewahrung des menschlichen Lebens. Und das ist der Auftrag, den wir jetzt weitertragen müssen, der auch der nächsten Generation gilt. Das müssen wir jetzt deutlich machen, dass die Ökologie eben auch die Ökologie des Menschen werden muss, wie Papst Benedikt das so wunderbar ausgedrückt hat.
Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, uns erzählen wollen, welche Aktionen Sie zum Beispiel zum Lebensschutz selber angeleiert, gestartet, angeschuckt haben, wo Sie sich als Christen engagieren, erzählen Sie uns davon, dass Sie vielleicht mal einen Bundestagsabgeordneten angerufen oder ihm geschrieben haben, dass eine Reaktion kam oder ein Leserbrief an eine Zeitung zu einem Artikel. Wenn Sie damit Erfahrungen haben, erzählen Sie uns doch davon. Das Hörertelefon ist geschaltet 089 517 008 008. Radio Horeb, unser Thema heute Pränataldiagnostik und Schwangerschaft, aber eben auch der Lebensschutz, das Lebensrecht im Allgemeinen. 089 517 008 008. Frau Löhr, ich muss noch mal ein bisschen auf die Politik zurückkommen. Ich weiß, es ist auch schwierig, im Radio über sowas zu sprechen, aber hat nicht gerade die deutsche Politik mit dem Begriff der Selektion ein historisches Problem? Und warum machen wir das dann trotzdem so einfach? Ich meine, hier wird so gerade so getan, als gäbe es keine Vergangenheit, keine braune Vergangenheit hier bei uns. Und wir machen im Grunde Ähnliches. Wenn ich das mal so sagen darf.
Im Grunde genommen müsste man von Eugenik sprechen. Ja. Ja? Befreundete Professoren, Professor Axel Bauer spricht immer gerne, also gerne natürlich nicht, aber spricht von der Eugenik von unten. Ja. Der Nationalsozialismus ist natürlich der Abgrund unserer Geschichte und hat die Selektion von Menschen staatlich angeordnet. Das ist natürlich nochmal ein diabolisches System ganz unvergleichlicher Art gewesen. Aber man muss leider sagen, heute wird schon dem Einzelnen nahegelegt, der einzelnen Frau, der Familie, die eben ein Kind erwartet, Mann und Frau, die eine gewisse Selektion vorzunehmen. Und man nennt das eben dann Diagnostik. Die ganzen Tests, wenn man sich mal die Werbeseiten der Firma Pränatest anguckt, schreiben sie, wir geben ihnen Sicherheit. Wir geben ihrem Kind Sicherheit. Wir geben ihnen Sicherheit, verlassen sie sich auf uns. Ja, dieser Test hat nur ein Ziel, zu identifizieren, ob das Kind etwas hat, was dann selektiert werden kann. Und das, der Begriff Selektion wird aber absolut vermieden. Wir haben es wirklich ganz schwer, diese Begriffswolken, es wird alles positiv besetzt. Ja, es wird gesagt, sie haben ein Recht auf ein gesundes Kind. Es wird nicht gesagt, Kranke müssen selektiert werden, sondern das kommt ganz so ganz schleichend. Das ist doch nicht zumutbar, das ist eine Belastung. Es wird immer so entpersonalisiert und wird immer auf die Belastungsfaktoren hingewiesen. Ja, und so vermeidet man diese scharfen Begriffe, die wir jetzt hier in der Sendung durchaus gefunden haben. Mhm. Ja. Und das Gewissen der Menschen ist halt auch verführbar, das muss man sagen. Ein anstrengendes Leben, ein Kind mit Behinderung bedeutet Anstrengung. Aber wir haben zum Beispiel die wunderbare Erfahrung gemacht, nehmen wir mal das Beispiel Trisomie 21. Wir selbst haben, unser Kollege Hubert Hüppe hat ein Kind mit Trisomie 21 adoptiert. Und wenn in Partnerschaftsorganisationen von uns Schwangere ein Kind mit Behinderung erwartet haben, ist es immer gelungen. Ich sage wirklich immer ausnahmslos, für diese Kinder Pflege- oder Adoptiveltern zu finden, wenn die Mutter, wenn das junge Paar überfordert ist. Aber es wird heute gar nicht mehr nach Adoption gesucht. Wir haben sehr wenig Adoptionen in Deutschland, nur wenige hundert von Kindern bis zu 3 Jahren, weil man glaubt, dass die Abtreibung der einfache Weg wäre. Und dann lügt man natürlich, belügt man die Frau und belügt man natürlich auch die Gesellschaft. Es ist kein leichter Weg, es ist, da kann man nicht drum rumreden, die Tötung eines Kindes, und das ist eine Belastung und eine Narbe in unserer Gesellschaft und natürlich vor allen Dingen auch in der Seele und im Herzen der Frau, aber auch in ihrem Körper.
Jetzt darf ich schon einige Hörer bei uns begrüßen. Wir fangen an, wir schalten nach Stuttgart zum Herrn Himpler. Ich grüße Sie.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen, jetzt bin ich ein Mann, gell?
Ja, ich habe ja gesagt, ich bin ja froh, dass mal ein Mann den Anfang macht bei uns in der Sendung, Herr Himpler.
Aber ich konnte gar nicht anders, ich bin zwar ziemlich aufgeregt, aber ich konnte gar nicht anders, weil ich eigentlich, Sie haben gerade das Wort Narbe gesagt, ich fühle mich sehr, das ist ein gefährliches Thema, weil ich sehe mich inzwischen, das ist, klingt ganz schrecklich, als Mörder. Zwar ist es so passiert, dass ich sehr spät, jetzt erst im März, zum christlichen Glauben gefunden habe. Das ist passiert in Medjugorje. Und das war einer der ersten Gedanken, der kam, als ich da in der Kirche stand, war, ich habe mein Kind ermordet, mit meiner Freundin zusammen damals. Die Gründe waren, wir haben uns verstanden, wir haben viel gestritten. Und es hat sich in meinem Leben jetzt, ich habe halt mein Leben totgeschlagen und ich habe ganz viel gemacht in meinem Leben, unnützes Zeug. Ich habe mich abgelenkt, ich habe das Leben gelebt, ich habe Karriere gemacht, ich habe viele Freundinnen dann gehabt und so weiter. Und das ist wie so ein schleichender Prozess gewesen jetzt. Aber ich konnte nicht anders, ich war früher so für Abtreibung, ich war für die Freiheit in die Individualität des Menschen. Und inzwischen bin ich, deshalb musste ich anrufen. Ich muss irgendwie, wenn ich es schaffe, einen Menschen davon abzubringen oder einen Mann stark zu machen und zu sagen, ich möchte das Kind.
Oh, das braucht's, Herr Himpler. Starke Männer braucht's. Starke Väter braucht's.
Ja, ich wäre gern Vater. Ich habe an meiner großen Sehnsucht vorbeigelebt. Und wenn ich einen Mann dazu bringe, sich stark zu machen für ein einziges Kind, das dann leben darf, dann hat sich der Anruf gelohnt. Das war meine Idee, dass ich angerufen habe.
Herr Himpler, dieser Anruf wird sich gelohnt haben. Ich danke Ihnen sehr für Ihr Zeugnis.
Ganz schlimmes Gefühl. Und ich hätte das Wort Mörder, wenn mich jemand das vorher genannt hätte, vor März hätte ich gesagt, du beleidigst mich, das ist eine Frechheit. Und heute muss ich das Wort einfach so sehen. Wir haben zusammen das Kind getötet und der Arzt hat es so raffiniert gemacht. Er hat uns diese Schale gezeigt mit Fetzen von Mensch. Und hat gesagt, schauen Sie mal, das ist doch gar nichts. Und ich habe kürzlich dann Bilder gesehen von einem Fötus, der 10 Wochen alt ist. Und es ist so schön und es hat mich so getroffen. Ich bin seitdem so beschäftigt, mich das so dermaßen, dass ich schon denke, ich muss einen Therapeuten nehmen, um da wieder drüber hinwegzukommen. Also das ist eine Retourkutsche. Der Bumerang kommt. Also es ist nicht einfach nur so gemacht. Und
ich meine, wenn Sie ja zum christlichen Glauben gefunden haben, wissen Sie, an welchen Therapeuten Sie sich wenden können.
Natürlich, absolut.
Herr Himpler, ich danke Ihnen sehr für Ihren Beitrag und Ihr Zeugnis. Und ich möchte Sie weiter ermutigen, Männer auch stark zu machen und einfach auch davon zu erzählen, was für Gefühle Sie da haben. Und geben Sie auch Zeugnis davon, Herr Himpler.
Ich darf Sie auch sehr herzlich einladen, Herr Himpler. Wir haben auch, wenn wir unseren Marsch für das Leben in Berlin machen, ja, ich weiß nicht, ob es Ihnen zumutbar ist, aber ich lade Sie sehr herzlich ein, sich an uns zu wenden und das, was Sie jetzt heute wirklich sehr mutig und selbstlos gesagt haben, als Warnung und als Zeugnis, auch zu sagen bei uns auf der Bühne, weil wir ganz dringend immer Menschen auch zeigen wollen, dass Betroffene hier berichten und nicht nur wir, die wir vielleicht im Einzelfall nicht betroffen sind. Auch bei uns arbeiten Menschen mit, die betroffen sind. Bei uns arbeiten welche mit, die adoptiert worden sind, wo die Mutter zunächst eine Abtreibung erwogen hat und sich dann irgendwie doch nicht entschließen konnte. Also sie haben auch viele, glauben Sie, Sie haben viele Menschen, denen es genauso geht. Ich habe selber einen Freund, denen es genauso geht. Und Sie sind da nicht allein, nicht nur jetzt als Christ sowieso nicht, aber viele teilen dieses Schicksal mit Ihnen. Und wenn man dann die Erkenntnis hat und man kann das nutzen, kann man auch wieder Leben retten. Und das ist insofern sehr kostbar, dass Sie das machen.
Allergrößten Respekt, Herr Himpler. Vielen Dank. Und ich begrüße jetzt aus Groß-Gerau die Frau Gernand. Ich grüße Sie.
Ja,
hallo.
Ja, einen schönen guten Tag. Ich bin wie mein Vorredner ein bisschen aufgeregt. Und ich bin eine uralte Frau. Und ich habe eine Tochter. Entschuldigung. Da war neulich die Rede von einer Freundin von mir, die sehr fromm ist, aber nur ein Kind wollte. Und der Ehemann wollte 3 Kinder haben. Und die Frau hat sich durchgesetzt, sie hat nur ein Kind. Und dann hat meine Tochter gesagt, und es ist doch ihre Freiheit zu entscheiden, wie viele Kinder sie haben will. Und dann, meine Tochter ist das 4. Kind. Und dann habe ich gesagt, wenn ich genauso gehandelt hätte, wärst du und dein Bruder nicht auf der Welt. Und da war sie still, da war sie sehr betroffen. Und ich meine immer, wenn man das auf die Person direkt bezieht, dann sind sie getroffen. Und wenn sie denken, wenn ihre Mutter auch so gehandelt hätte mit ihr oder mit ihm, dann wären diese Kinder nicht oder diese Menschen nicht auf der Welt. Aber jeder Mensch liebt sein Leben. Passt vielleicht nicht ganz rein, aber trotzdem wollte ich das loswerden jetzt.
Frau Gernand, das passt. Und was Sie da losgeworden sind, ist ein ganz klasse Zeugnis, wie Sie mit Ihrer Tochter gesprochen haben. Ganz herzlichen Dank.
Ja, dieses einzelne Zeugnis kann ein Leben retten, weil Ihre Tochter hat ja vielleicht auch wieder Kinder und gibt dann die Erfahrung ihrer Mutter weiter. Also manchmal genügt ein Satz, eine Begegnung, damit jemand etwas erkennt, was er vorher nicht wertgeschätzt hat. Also insofern auch, finde ich auch sehr wichtig. Wir dürfen den anderen nicht auf die Nerven gehen immer, aber wir müssen doch Zeugnis geben, wenn in einem so ernsten Gespräch sowas zur Sprache kommt.
Aus München begrüße ich jetzt Frau Eva. Ich grüße Sie in der Sendung. Hallo.
Ja, schönen guten Morgen. Ganz kurz und schmerzlos. Erstens, wunderbar dieser Marsch fürs Leben. Das wäre gut, wenn man das in München auch organisieren würde.
Gibt es. 1000-Kreuze-Marsch nennt er sich in München.
Wie heißt er?
1000 Kreuze.
Ah, okay, da war ja schon mal
Gottes
eine Sendung.
Kostbarer Kinder, ja.
Ja, gut. Dann würde ich vorschlagen, weil das ist ja nicht eigentlich bekannt, dass also in den Kirchen ein kleines Leaflet ausgelegt wird und darauf hinweist. Das ist ja ganz wichtig. Und dann können die Kirchenbesucher das auch 1 oder 2 oder 3 mitnehmen und verteilen an Bekannte und dann mitmachen. Das nächste wollte ich vorschlagen, gibt es nicht die Möglichkeit, Anzeigen zu schalten in den Tageszeitungen? Kleine Anzeigen müssen ja nicht riesig sein, aber die Leute würden es aufspüren und vielleicht sind die Zeitungen auch bereit, solche Anzeigen umsonst zu schalten. Also es gibt hier in München zum Beispiel eine Zeitung, die also doch, denke ich, sehr sozial und auch christlich eingestellt ist.
Frau Löhr, Ich möchte mal den Vorschlag von der Frau Eva aufgreifen. Machen Lebensschutzorganisationen, machen die Anzeigen? Gibt es sowas?
Ja,
und machen da Zeitungen mit?
Leider, also da muss ich Fehlanzeige sagen, weil natürlich die Interessen der anderen sehr viel größer sind. Sie machen eher Anzeigen von Ärzten und die Abtreibung anbieten, sage ich jetzt mal. Also da gibt es nicht nur Neutralität, sondern große Zurückhaltung. Aber vielleicht auch nochmal zu dem Thema Flyer.
Ja.
Wir legen zum Beispiel in Berlin, bekommen wir die Chance schon in vielen Kirchen zum Marsch für das Leben das auszulegen. Manche Diözesen machen das auch, manche sind da zurückhaltend. Also das hängt auch immer von den Laien vor Ort ab, ob sie da ihre Pfarrer ansprechen oder ob wir vom Bischof Unterstützung bekommen. Viele sind leider zurückhaltender und das ist natürlich eine gewisse Krux in Deutschland, dass die katholische Kirche nicht wie in Amerika oder in anderen Ländern, Frankreich, Italien, Spanien, ganz stark Aktionen pro Life unterstützt, wo die Bischöfe so mitgehen. Aber bei diesem Marsch fürs Leben waren 5 Bischöfe dabei, oder 6 sogar genau, in Berlin. Das hat uns sehr gefreut. Wir sind da also zuversichtlich. Aber die Anzeigenthematik hat sich etwas verschoben, weil die Zielgruppe, die wir erreichen müssen, die unter 50-Jährigen, die eben Familie gründen, die betroffen sein könnten von Abtreibungsangeboten, die lesen so gut wie überhaupt keine Zeitung mehr. Also deswegen sterben ja die Zeitungen sehr stark. Sondern da ist natürlich Radio, Sendungen, das Internet. Wir versuchen sehr präsent zu sein im Internet. Also alle verschiedenen Lebensschutzorganisationen. Und im Internet findet man uns schon recht gut. Also uns alle zusammen. Jetzt will ich nicht die CDL primär benennen. Wir haben da eine etwas andere Funktion. Wir müssen mit den sozialen Medien, die die jungen Leute heute benutzen, die Lebensschutzarbeit forcieren. Und da wir ja kein Geld von den Kirchen bekommen und auch kein Geld vom Staat, sind das alles spendengetriebene Organisationen und viele Ehrenamtliche, wie bei uns eben auch, ich ja selber auch, machen wir das alles ehrenamtlich. Aber wir haben Gott sei Dank auch Büros, kleine Büros und so weiter. Also Sie haben schon recht, dieses Rangehen über das kirchliche Netzwerk ist sehr, sehr wichtig, aber das ist nicht ganz einfach. Aber wir lassen da auch nicht nach. Wir versuchen das immer weiter.
Das ist schön, dass Sie das sagen, nicht nachlassen. Also auch an die Frau Eva und alle anderen Laien sozusagen und Interessenten, an ihre Kirchengemeinden ranzutreten, ob man nicht einen Flyer, eine Info auslegen kann, ob das möglich wäre, das am Schriftenstand möglich zu machen.
Ja, oder Vorträge anzubieten. Die Woche für das Leben kommt ja wieder im April, Ende April, Anfang Mai. Ich habe jetzt leider das Datum nicht im Kopf, aber das werden Sie sicher auch berichten. Und das kann man im Internet schon finden. Da wäre es ganz wichtig, dass alle Hörer zu ihrem Pfarrer gehen und sagen, also ich hätte aber sehr gern, dass wir in der Woche für das Leben, dass da bei uns mal jemand spricht zu dem Thema, dass da ein Programm ist und wir nicht das einfach nur eröffnen lassen und dann hat man nichts gehört.
Ja. Das ist vorbeigeplätschert.
Genau.
Jetzt von München ins Ruhrgebiet zum Herrn Schenk. Ich grüße Sie, Herr Schenk.
Ja, recht schönen guten Morgen, Frau Löhr und
guten Morgen.
Der Herr Miller.
Entschuldigung.
Ich bin der Herr Miller.
Mir geht es etwas darum, die ganze Sache, sage ich jetzt, Entschuldigung, soll nicht abwertend sein, ist ja finanziell sehr getragen. Denn ich würde sagen, die Krankenkassen sollten mal eine richtige Rechnung aufmachen. Es sind ja festgestellt, ungefähr 100.000 Leute beziehungsweise Mütter, die jährlich abtreiben. Und diese Kosten dagegen aufzurechnen, mal wirklich aufzurechnen, was hinterher an Therapien für diese Frauen gemacht werden müssen, die Post-Abortion-Syndrom und so weiter und so fort. Und wenn das mal veröffentlicht würde, auch in den Kirchen und so weiter, dann könnte meines Erachtens auch mal ein kleines Aha-Erlebnis vonstatten gehen.
Herr Schenk, danke für diesen Hinweis. Kennen Sie denn da Zahlen, Frau Löhr? Ist Ihnen darüber was bekannt?
Also wir haben Dutzende von internationalen Studien gesammelt, gerade auch nochmal im letzten Jahr zusammengetragen, wirklich weltweit. die wir auch dem Gesundheitsminister zur Information zur Verfügung gestellt haben, weil er jetzt eine 5-jährige Studie machen lässt zu den Folgen von Abtreibung. Noch ist nicht bekannt, wer diese Studie durchführt, aber falls es eine Tochterorganisation von Pro Familia sein sollte, dürfen wir uns aufs Ergebnis freuen. Es war gerade jetzt in der Presse in den letzten Tagen, dass die meisten Frauen ihre Abtreibung nicht bereuen, sondern wieder machen würden. Das entspricht nicht den Studien, die es international gibt. Man muss bei den Studien immer sehr aufpassen, wer hat den Auftrag gegeben. Die Frauen fühlen sich oft nach einer Abtreibung zunächst erleichtert. Ein gewisser Teil ist sofort depressiv, aber die meisten sind erleichtert erstmal, weil sie glauben, sie hätten eine Lösung für sich. Aber es gibt keine Studien, wo man sagen kann, so und so viel Prozent sind betroffen. Man kann sagen, 10-20% der Frauen, das ist vielleicht so ein Durchschnittswert, knabbern ihr ganzes Leben schwerst daran mit Folgen wie Sucht. Sehr viele haben danach Trennungen. Das kam ja vorhin bei dem einen Hörer auch. Sehr viele Frauen und Männer erleben das Zerbrechen ihrer Beziehung, weil die Belastung zu hoch war. Da gibt es sehr viel therapeutischen Bedarf. Wir haben bei Frauen eine dramatische Zunahme von Depressionserkrankungen. Das ist heute die Hauptursache für Berufsunfähigkeit bei Frauen über 50, sind Depressionen und psychische Erkrankungen. Dass das sehr stark mit diesen Erlebnissen zusammenhängt, kann man angesichts der hohen Abtreibungszahlen auch vermuten. Aber in Deutschland ist das bislang so gut wie kaum erforscht. Es gibt nur ganz wenige Studien, weil die Finanzierung dieser Studien schon scheitert. Und das ist in der Tat in anderen Ländern etwas anders. Also das ist ein Riesenthema, was Sie da aufmachen. Das alleine würde schon eine Sendung rechtfertigen. Aber wir haben da einen sehr genauen Blick drauf. Und können auch internationale Studien zur Verfügung stellen, wenn jemand sich dafür interessiert.
Einen Dank an den Herrn Schenk ins Ruhrgebiet, dass er uns darauf nochmal hingewiesen hat. Und jetzt vom Ruhrgebiet ins Allgäu nach Leutkirch, Frau Geser. Ich grüße Sie.
Grüß Gott, Herr Wielert. Grüß Gott, Frau Löhr.
Ich bin der Herr Miller, nicht der Herr Wielert. Der
sitzt woanders. Entschuldigung.
Aber ich grüße ihn trotzdem.
Ja, ich möchte ein kurzes Zeugnis ablegen. Und zwar war damals 1993 so gang und gäbe, dass man Blut abgenommen gekriegt hat bei der Untersuchung. Und was man nicht gesagt hat, was man alles untersucht. Und ich bekam einfach ein paar Tage später dann ein Telefon, dass mein Kind wahrscheinlich an das Down-Syndrom hätte. Und man ist gehörig unter Druck gesetzt worden von der Ärztin her. Aber mein Mann und ich, wir haben drum gekämpft und ich habe gesagt, soll sein, wie es ist, aber das Kind kriege ich. Ich bin auch zum Pfarrhieber ans Grab, habe dort gebetet. Wir haben viel dort gebetet und ich habe eine gesunde, kluge, hübsche Tochter.
Schön.
Das wollte ich einfach sagen.
Weil all diese Untersuchungen ja auch nur Wahrscheinlichkeiten sind, oder?
Ja. Man wollte mich auch zu einer Fruchtwasseruntersuchung drängen oder man hat es versucht, aber ich sagte, das Risiko will ich nicht. Und das ist ja egal, was daraus käme, das Kind möchte ich. Ich bin vom ersten Augenblick zu meinem Kind gestanden, egal was Ärzte sagen oder vermuten. Und ich habe den Glaube an Gott nicht verloren und ich war eigentlich guter Hoffnung,
wie man so schön
sagt.
Ja, sehr schön.
Das wollte ich einfach sagen. Und durch das Gebet zum Pfarrheber, der Segenspfarrer vom Allgäu, haben Sie ja schon mal berichtet, er hilft einfach. Er stärkt euch, egal in welcher Situation. Und man findet immer einen Weg.
Danke, Frau Geser, und auch danke für die gute Hoffnung, die Sie ausgedrückt haben.
Das war es wirklich. Und die Untersuchungen, möchte ich eigentlich die junge Frau sagen, man muss nicht alle 4 Wochen hin. Wenn man einfach das Kind in sich trägt, ich möchte sagen, ich habe damals einfach gesagt, ich komme, wann ich will und nicht alle 4 Wochen. Das muss ich sein.
Frau Geser, danke auch für diese Ermutigung an junge Mütter. Und jetzt die letzte Hörerin in Baden-Württemberg.
Ja, vielen Dank.
Hallo, grüße Gott. die letzte Hörerin. Hallo.
Ja, jetzt möchte ich etwas sagen. Und zwar bin ich eine Oma. Und ich hatte schon zwei Enkel im Alter von 3 und 1 Jahr. Und dann ist meine Tochter nochmal schwanger geworden. Und sie wohnen 100 Kilometer weiter weg. Und sie haben gesagt, ich soll mal kommen. Sie hätten einen Termin und ich soll kommen. Und dann bin ich gekommen. Und wo sie von dem Termin gekommen sind, also ihr Mann und meine Tochter, da haben sie gesagt, sie waren bei Pro Familia. Und dann haben sie gesagt, dass sie zum 3. Mal schwanger ist und dass das einfach schwierig ist für sie. Also innerhalb 6 Jahren praktisch dann 3 Kinder und sie möchten eigentlich das Kind abtreiben. Und dann habe ich als Oma gesagt, das geht doch gar nicht. Ich nehme das Kind auf ganz an, auf, also ihr braucht es nur auf die Welt bringen. Ich bin für das Kind da. Das geht nicht, dass ein Enkel von mir abgetrieben wird. Und ich habe wirklich geredet, wie ich konnte, aber jetzt lebt das Kind. Der kleine Junge ist 4 Jahre alt. Es ist der fröhlichste von allen 3. Jeder ist glücklich. Mein Schwiegersohn ist total glücklich, meine Tochter ist total glücklich und wir als Großeltern auch. Und das möchte ich Ihnen einfach sagen, es lohnt sich.
Dieses Es lohnt sich, da danke ich Ihnen sehr. Einen Gruß an unsere Hörerin und an die ganzen Omas, die auch ihren Kindern zuhören.
Ja, ein wunderbares Zeugnis. Ich glaube, auch viele Kinder wären ohne die Großeltern nicht da heute. Aber ganz, ganz wunderbar, weil in der Tat, wir sind in einem der reichsten Länder der Welt. Die Menschen finden ihr Auskommen und wir haben weniger Grund denn je, aus sozialen Gründen abzutreiben. Aber die jungen Familien sind so unter Druck mit Beruf, mit Wohnungsknappheit und. Sie brauchen die Bestätigung des Freundes und vor allen Dingen des Familienkreises. Und dann haben sie Mut und wenn das Kind erstmal da ist, möchte keiner sich mehr daran erinnern, dass das mal zur Diskussion stand. Und das ist wunderbar, dass Sie das auch nochmal sagen. Wenn das Kind erstmal da ist, überwiegt die Freude immer. Und wir haben so viele Kinder, unfreiwillig kinderlose Paare in Deutschland, die sehnsüchtig, wir haben riesen Warteschlangen, also 10-mal so viele warten auf ein Adoptivkind, wie es möglich ist. Das heißt, selbst wenn die Familie es nicht adoptieren kann, ist für jedes Kind, gibt es Eltern, die sich nichts sehnlicher wünschen, als ein Kind zu bekommen.
Frau Löhr, ich danke Ihnen sehr. Wir sind am Ende der Sendung angelangt. Ich danke vor allem aber auch unseren Hörerinnen und Hörern für wirklich den Mut, auch anzurufen und für das Zeugnis, das Sie gegeben haben. Frau Löhr, Ihnen für Ihre Arbeit wirklich viel Kraft und Segen für Ihre Arbeit.
Danke vielmals.
Ja, danke, dass Sie auch.
Der Segen soll helfen. Ja.
Herzlichen Dank, Frau Löhr.
Dankeschön. Ihnen auch. Alles Gute weiter.
Wer mehr von den Christdemokraten für das Leben wissen möchte, es gibt eine Website www.cdl-online.de. www.cdl-online.de. Das ist die Website der Christdemokraten für das Leben. Es verabschiedet sich Dominik Miller. Behüt Sie alle Gott.